freut euch in dem Herrn alle Wege.
Das war so der Titel meiner Predigt vor 2 Wochen. Und heute ist Ewigkeitssonntag. Vor 2 Wochen habe ich über einen Text aus diesem herrlichen Philipperbrief gepredigt, den ich immer wieder gerne lese. Und die Aussage war: Jesus, wer ist Jesus? Mit wem haben wir es zu tun, wenn wir zu ihm gehen? Jesus ist die Quelle der Freude. Jesus ist die Quelle der Freude. Wenn wir zu ihm kommen, können wir ganz gewiss sein, da finden wir Freude. Und darum ist die Freude auch ein ganz logischer Ausdruck unseres Glaubens, gehört eigentlich mit dazu. Und diese Freude, die kann auch ganz unabhängig von belastenden äußeren Umständen sein, von schiefgelaufenen Operationen, von Schmerzen, von schwierigen Beziehungen. Es gibt nichts, das so schwer wäre, dass ich es nicht im Gebet meinem Herrn bringen könnte. Es gibt nichts, was ich ihm nicht geben könnte. Und in einem ganz alten Kirchenlied heißt es darum: In dir ist Freude, in allem Leide. Das macht das Leid nicht besser. Aber kein Leid ist so schwer, dass in ihm nicht noch unser Herr zu finden wäre, unser Freudenmeister. Es gibt nichts Gegenwärtiges, wovor wir Angst haben brauchen. Und bleibt noch die Zukunft. Was ist mit der Zukunft? Mit der Zukunft beschäftigen wir uns Tag für Tag. Das steckt so in uns drin. Wir können es einfach nicht lassen, uns mit der Zukunft zu beschäftigen. Ich glaube ganz persönlich, dass uns viel mehr die Zukunft prägt in unserem Bewusstsein als die Gegenwart. Eine schwierige Gegenwart, die können wir noch gut aushalten. Aber wenn die Zukunft vernagelt ist, das ist ganz schlimm. Wir nehmen die Zukunft im Gedanken vorweg. Wir fragen uns, wird sie gut sein oder wird sie schlecht sein? Wie seht ihr die Zukunft? Wenn ich sage Zukunft, was geht in euch vor? Ein Feuerwerk an leuchtenden Farben oder alles grau in grau? Der Mai oder der November? Viele sind sehr besorgt. Im Blick auf die Zukunft vergeht vielen das Lachen. Es kann ja nur noch schlimmer kommen. Und wenn man dann so Jahreszahlen sagt wie 2030 oder gar 2050, damit beschäftigen sich viele heute schon, dann weiß man gar nichts Gutes mehr zu sagen. Ich könnte jetzt alles Mögliche aufzählen. Ich habe sogar auch so Listen gefunden im Internet, worüber sich die Deutschen am allermeisten Sorgen machen. Ich wollte es eigentlich zeigen, aber ich dachte, nein, das würde dann einen völlig falschen Akzent kriegen. Ihr wisst ja selber, worüber sich die Leute Sorgen machen. Sieht so aus, als ob wir Deutsche besonders geplagt sind. Von A wie Arbeitslosigkeit bis Z wie Zuzug von Ausländern. Ich glaube, wir können für jeden Buchstaben irgendwas finden. Dafür sind wir übrigens bekannt in der Welt. Können wir mal die nächste Folie haben? Also, das ist ein Originalzitat aus der US-Zeitschrift Time, vom, ja, gerade mal 2 Jahre her. O-Ton Time: Germany's biggest problem is Zukunftsangst. In brackets, fear for the future. Also man hat noch nicht mal richtig ein englisches Wort dafür. Man muss es so vor sich hin übersetzen. Nichts klar, also gerade auch Leute, die kein Englisch können, können das gerade noch so verstehen. Deutschlands größtes Problem ist die Zukunftsangst. Zum Trost. In diesen ganzen Untersuchungen erweist sich, dass die optimistischen Deutschen die Baden-Württemberger sind. Hessen einmal weghören, hier. Es sind noch einige Hessen unter uns. Ja. Aber kommen wir mal auf Jesus zurück, dem alle Ehre gebührt. Das haben wir gesungen. Und das will ich sagen, nicht nur jetzt ist Jesus die Quelle der Freude, auch und gerade im Blick auf die Zukunft ist er die Quelle der Freude. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ein Bibelzitat aus Römer 8. Egal was kommt von der Quelle der Freude, kann dich das überhaupt nicht trennen. Dank für das Glas Wasser. Vielleicht komme ich noch dazu, das zu trinken. Mal gucken. Und ich möchte noch eins draufsetzen. Die Liebe. Die Liebe und der Friede und die Freude Christi kommt in der Zukunft erst zum Ziel. Denk mal, wie viele Freude ihr schon mit Jesus erlebt habt, wie viel Friede in euer Leben gekommen ist. In der Zukunft kommt das überhaupt erst zum Ziel. Es wird alles viel, viel besser. Wir dürfen uns im Blick auf die Zukunft noch wesentlich mehr freuen als über das, was in der Gegenwart geschieht, wenn wir so etwas erleben, wie so ein totgeweihter Mensch dann noch die Wende in seinem Leben erlebt und Vertrauen zu Jesus Christus fasst. Heute ist Ewigkeitssonntag. Heute ist Zukunftssonntag. Das Thema ist nicht Wehmut, ist nicht trister November, der heute auch gar nicht so trist ist, ist auch nicht Rückschau, sondern ist im Gegenteil, der Blick geht nach vorne. Das Beste kommt noch. Wir können viel, wir schaffen viel, wir wissen viel, aber wir können nicht in die Zukunft schauen. Nicht eine einzige Minute können wir in die Zukunft schauen. Wir können nur prognostizieren. Aber Gott, er gewährt uns einen Blick in die Zukunft. Aus seiner Ewigkeit heraus, er kann das, er kennt die Zukunft. Da tut sich eine neue Welt auf. Gott schafft die Welt ganz neu, klang schon im Wochenspruch an. Und ich möchte als Wort Gottes für den heutigen Tag lesen, Jesaja 65. Jesaja ist ein aufregendes Buch. Jesaja ist die Bibel im Kleinformat. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Die Bibel hat wie viele Bücher? 66. Jesaja hat wie viele Kapitel? 66. Das Alte Testament hat 39 Kapitel und der erste Teil von Jesaja hat auch 39 Kapitel. Im zweiten Teil sind es dann 27, genau wie die Bücher des Neuen Testaments. Und auch von der Thematik her geht das so. Am Schluss gibt es einen gewaltigen Blick in die Zukunft in Jesaja, in den Kapiteln 65, 66, gerade da, wo auch die Offenbarung im Neuen Testament ist. Also es ist also ganz, ganz überraschend, wie hier einfach Jesaja schon, so wie die Bibel im Kleinformat ist. Jesaja 65, 17 bis 25. Da sagt Gott durch den Propheten Jesaja, alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben, und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein so hohes Alter erreichen. Sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk, und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk, ich segne sie, darum werden sie mit ihren Kindern leben. Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitten ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden, der Löwe frisst Häcksel wie das Rind, und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun, und Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Das ist doch einmal ein anderer Blick in die Zukunft. Nächste Folie. Wir erleben es Tag für Tag, wenn die Löhne und die Lohnnebenkosten zu sehr steigen, dann gehen in den Chefetagen die Alarmglocken los. Und dann werden Entscheidungen getroffen, geschäftliche Entscheidungen. Firmen wechseln den Standort, gehen nach Polen oder zu den Philippinen oder sonst wohin. Ihnen ist das zu teuer. Sie machen nicht genug Gewinn. Da sieht die Belegschaft sorgenvoll in die Zukunft. Da gibt es Wirbel in den Medien. Manchmal sind solche Entscheidungen vielleicht nachvollziehbar, aber meistens sind sie absolut unverständlich. Aber jetzt mal angenommen, die Welt wäre eine Fabrik und wir die Belegschaft. Dann müssten aus Gottes Sicht die Produktionskosten unerträglich hoch sein. Unerträglich hoch. Ihm ging es ja nicht um Gewinne, als er die Erde erschuf. Aber er hat den Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Dafür sind wir da auf der Welt, um ein Gegenüber für Gott zu sein. Er schuf den Menschen zu seinem Bilde. Jeder von uns ist ein Gegenüber Gottes, dafür geschaffen. Und was für ein Gegenüber ist er für ihn, der Mensch? Was kommt dabei eigentlich heraus? Verständlich, wenn er sich einen neuen Standort suchen würde. Aber nein, Gott hält an diesem Standort fest, in großer Treue und in ewiger Liebe. Er saniert die Firma und schießt so viel Kapital zu, dass man nur staunen kann. Für den Sanierungsfall Welt gibt er seinen Sohn. Die Erde ist ihm einen Christus wert. Jeder, der an ihn glaubt, dem wird die Zukunft nicht abhanden kommen. Der wird immer eine Zukunft haben. Der wird ewiges Leben haben. Himmel und Erde werden neu. Das ist das Ergebnis. Gott sagt, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich möchte, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das Wörtchen siehe richten. Ich habe das schon öfter mal getan. Wenn wir solche Worte gelesen haben, da kommt siehe davor. Aufgepasst. Siehe bedeutet, das Nachfolgende wird 12 Punkte größer geschrieben im Gedanken und mit der Farbe rot belegt und unterstrichen. Denn das, was auf siehe folgt, das verdient große Aufmerksamkeit. Das ist erstens ganz gewiss, was dann kommt, und zweitens, es gehört zum Bildungsgrundbestand. Das dürfen und müssen wir wissen. Das muss unseren Zugang zur Zukunft prägen und durchdringen. Das muss unser Bewusstsein und unser Handeln heute prägen. Die optimistischen Leute müssten in den Gemeinden zu finden sein, die den positivsten Zugang zur Zukunft haben. Das sind Bilder, die hier beschrieben sind, wie das sein wird in Gottes neuer Welt. Holen die uns hier ab? Die Bilder von dem Lamm und dem Löwen, die friedlich miteinander grasen, die es miteinander aushalten? Das hohe Lebensalter, motivieren sie uns, diese Bilder? Denkt dann mal über diese Bilder nach. Das Bild oder die Bilder, diese Galerie, die uns durch Jesaja hier gesagt ist, die sind noch sehr irdisch gehalten, würde man sagen, altirdisch. So. Die Leute werden zwar alt wie Bäume, also vielleicht, weiß nicht, wie alt wird so ein Baum, 200, 300 Jahre, aber irgendwann sterben sie doch, wenn sie genug gesehen haben. Aber sie haben eben irgendwann genug gesehen. Wir haben gelesen, dass sie sich in der neuen Welt mit Landwirtschaft beschäftigen. Wie viele von uns ist Gartenarbeit ein Horror? Naja, gut, vielleicht habt ihr lehmigen Grund im Garten, ich weiß es nicht. Also sie beschäftigen sich mit Landwirtschaft, sie brauchen Häuser, sie bauen sich welche und wohnen da drin. Und das spielt sich alles nur in Jerusalem ab. Wo bleibt denn da der Rest der Welt? Alles sehr schön, aber ist das schon alles? So konnten sich die Menschen damals Gottes neue Welt vorstellen. Das hat die Menschen damals abgeholt zu Jesajas Zeiten. Da haben sie gesagt, oh, dieser Gott ist ein Gott zum Staunen. Einer, der die Welt neu erschafft. Das war ihr Horizont, das, was für sie denkbar ist, gewesen ist. Und dann merken wir, wie Gott unserer Gedankenwelt sehr nahe kommt. Er versucht es in unserer Grammatik zu beschreiben, wie es in seiner neuen Welt aussieht. Wenn mehr wäre, dann hätten sie es damals nicht verstanden. Und deswegen so seltsam altirdisch hier. Gott kommt ihrem Vorstellungsvermögen entgegen, damit sie ahnen, wie es aussieht. Wir müssen wissen, in Wirklichkeit sind diese Bilder nur Schatten der Wirklichkeit. Ein Schattenriss. Manchmal sehen die, die hier drüben sitzen, mich nur so im Schatten. Sie sehen nur den Umriss, aber sie sehen mich nicht wirklich, weil die Beleuchtung hier so komisch ist. Was für ein Unterschied, wenn man mich ganz sehen kann. Die neue Welt ist so gut. Wenn wir das jetzt schon hätten, wenn wir das jetzt wirklich schon hätten, diese Umstände wie in der neuen Welt, das wäre nicht zum Aushalten, wir würden darunter kaputt gehen. Immer nur Sommer, immer 25 Grad, blühende Blumen, immer nur Urlaub, das wäre langweilig. Wir brauchen, so wie wir heute verfasst sind, wir brauchen dringend Werktage, damit wir den Sonntag schätzen können. Ich habe den Vers schon mal gesagt, den ich mal oben in Ostholstein gelernt habe. Wer jeden Tag nur Kuchen isst, Bonbons und Schokolade, der weiß ja nicht, wann Sonntag ist. Und das ist ja mal schade. Wir brauchen dringend den November, damit wir den Mai toll finden. Sonst wäre der Mai langweilig. Und so habe ich schon mal von Kindern, auch von Teenies gehört, muss es im Himmel nicht sehr, sehr langweilig sein. Nein, auf keinen Fall ist es im Himmel langweilig. Im Himmel ist es aufregend, sonst wäre es ja nicht der Himmel. Manche hängen noch so an der alten Erde, an irgendwelche tollen Erinnerungen, an irgendwas Schönes, was sie haben, weil sie es nicht besser wissen. Weil sie es einfach nicht besser wissen. Gerade bei uns an der Bergstraße, ich finde es die schönste, fast die schönste Ecke Deutschlands. Es kann sehr schön sein hier. Wie wäre das, wenn man jetzt mal alles Hässliche wegtun würde, es gibt ja auch hässliche Ecken, und das Schönste von der Bergstraße mitnehmen könnte, wie so ein Gerippe, und das Ganze ausfüllen könnte, den Rest dann mit Gottes neuer Welt. Mein lieber Mann, wenn du mal im Himmel bist, wirst du die Bergstraße vergessen. Da denkt man nicht mehr an das vermeintlich Schöne und nicht mehr an das, was einmal wehgetan hat. Wer kann sich schon vorstellen, was kommt? Alle Bilder, die wir machen, die wir hören, die wir auch in der Offenbarung lesen, von den goldenen Gassen und so weiter, goldene Hafen, alles vorläufig. Alles vorläufig. Ich will einfach vertrauen, dass es viel schöner sein wird, als alles, was da gewesen ist in Gottes neuer Welt. Ich will einfach vertrauen. Es ist eine Sache des Vertrauens. Das Neue Testament hat ja darüber noch so viel mehr zu sagen als Jesaja 65. Wir haben den Monatsspruch gehört. Offenbarung 21, Vers 5 und Vers 4 vorher. Nächste Folie. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Auch nicht nach 200 oder 300 Jahren. Und keine Traurigkeit. Keine Klage. Keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Es wird tausendmal schöner sein als alles, was wir uns jetzt vorstellen können. Und überhaupt nicht langweilig. Und die Frage, die bleibt, ist das? Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist utopisch. Das ist gar nicht denkbar. Wie soll das gehen? Gar kein Tod. Wäre gar nicht denkbar, nicht? Die ganze Wirklichkeit, unsere Welt baut doch darauf, dass es den Tod gibt. Wenn es den Tod nicht geben würde, wie würde das aussehen? Überbevölkerung. Denken wir an die vielen Stubenfliegen, wenn die sich immer nur vermehren würden. Das ist utopisch, dass es keinen Tod mehr gibt und keine Quälerei. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Kann man sich so etwas vorstellen? Der Zweifel ist verständlich. Weil wir kramen in unseren Erinnerungen und wir können nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, die so ähnlich sind. Wir kennen nur diese Welt mit dem Tod und mit der Quälerei und dem Schmerz. Wie soll eine Welt ohne Tod funktionieren? Ich weiß es auch nicht. Eine Hilfe, damit umzugehen, war mir der Gedanke, die Welt, die wir kennen, die Welt, in der ich persönlich seit 44 Jahren etwas mehr zu Hause bin, die ist ja bei Lichte gesehen auch ein Wunder und eine Utopie. Dass man sich das so vorstellen kann, dieses riesenhafte, kalte Universum, und da ist dieser kleine blaue Planet und da ist Leben drauf und da sind Wesen drauf, die fühlen können, die Schmerz empfinden, die sich Gedanken machen, die die Zukunft im Gedanken vorwegnehmen können. Ist das nicht auch ein ziemlich großes Wunder? Und hätte man das erwarten können, dass es so etwas gibt? Man hätte es nicht erwarten können. Dass wir leben und denken und fühlen, dass wir lieben und hassen und hoffen und fürchten, das ist genauso ein Wunder wie Gottes neue Welt. Nur eben anders. Wenn Gott in der Lage war, das alte Universum zu schaffen, dann kann er auch einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Für ihn überhaupt kein Problem. Er kann nicht nur, er will auch. Er will es ganz bestimmt tun. Es ist seine erklärte Absicht und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen eines Tages drin uns wiederfinden in Gottes neuer Welt. Bezahlt ist die Sache schon. Geplant auch. Jesus Christus ist dafür gestorben. Will ich es für mich annehmen? Neue Freude. Nächste Folie. Noch einmal so zwei Sätze aus dem Predigttext. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Der November ist eigentlich nicht die richtige Zeit, traurig zu sein. Es ist eine Zeit der Freude. Denn das Vergehen der alten Welt erinnert uns ja daran, dass noch eine neue Welt kommt. Der Blick in den Himmel soll nicht unser Wissen steigern, dass wir sagen, oh, Jesaja 65 steht das und das, sondern es soll unser positives Verhältnis zur Zukunft steigern. Gott wünscht sich, dass wir uns jetzt schon in Vorfreude auf die Zukunft einstellen. Wir dürfen es ein klein wenig vorwegnehmen. Wenn hier Freude ist in der Gemeinde, ist es schon so wie eine Vorfreude. Die Vorfreude darf unsere Gegenwart prägen. Nächste Folie. Ja, Gott will es so. Er wünscht sich jetzt schon Vorfreude bei uns. So. Klar, wie man sich halt vor Weihnachten dann auf die Geschenke freut, wenn man welche erwarten darf. Oder auf den Urlaub oder irgendetwas, was es hier so gibt, die Vorfreude prägt. Aber das ist nur die Vorfreude. Das Schönste kommt, wenn ich die Geschichte einteilen sollte in Phasen. Naja, der erste Teil, das kennen wir alles aus dem Geschichtsunterricht. Da war die Steinzeit, dann kam die Bronzezeit, die Eisenzeit, die Antike, das Mittelalter, die Neuzeit. Jetzt leben wir in der Atomzeit und es kommt die Freudenzeit. Das wäre der richtige, der passende Name für Gottes neue Welt. Die Hauptfreude liegt noch in der Zukunft. Und Freude wird die Grundstimmung der Zukunft sein. Freude wird überströmen, überkommen, überwältigen, wird in Erstaunen versetzen. Freude wird unbändig sein, ungetrübt, unendlich, ewig und ausschließlich. Warum? Weil das eine Freude ist, die nicht von irgendwelchen Umständen herkommt, sondern weil es eine Freude ist, die aus Gottes Herzen kommt und die direkt von seinem Herzen in unser Herzen hineinfließt. So ganz ungebremst und unvermittelt durch irgendwelche Schläuche und Übergänge, nichts wird mehr dazwischen sein. Freude wird den Himmel erfüllen. Freude wird die Erde erfüllen. Freude wird uns erfüllen. weil sie Gott erfüllt und aus ihm herausströmt zu uns. Manchmal gibt es hier schon richtig glückliche Momente. Also wenn ich mal 80 bin, wenn ich so alt werden sollte, dann könnte ich vielleicht so am Ende auf 4 oder 5 glückliche Momente in meinem Leben kommen. Also richtig, richtig glückliche. Könntest du Ereignisse aufzählen? Ich kann schon 2 oder 3 aufzählen. Bis dahin werden es 4 oder 5 sein. Aber diese 4 oder 5 Momente, die sind gar kein Vergleich zu dem, was ich dann jeden Tag erleben werde. Gar nichts. Überschwängliche Freude. Die Traurigkeit ist dann passé. Aber nicht so, wie wir das jetzt kennen, dass da so ein Rest Erinnerungen auf unserer Festplatte bleibt, Erinnerungen von Schwerem, das bei passender Gelegenheit wieder aufsteigt in unseren Herzen. Es ist restlos weg. Die Tränen werden Geschichte sein. Tränen über andere, Tränen über uns, Tränen über unsere Versagen, was wir versäumt haben, über Schmerz und Kummer. Freude wird pulsartig zwischen Gott und uns hin und her gepumpt. Und das ist das Wesentliche am Himmel. Gott freut sich. Und wir freuen uns mit ewiger und überbordender Freude. Und ich habe so gedacht, ich nehme mal noch so ein Lied, Verse, so ein paar, so als Schluss der Predigt. Was könnte da besser passen als das Lied? Geh aus mein Herz und suche Freude. Aber nicht in der, wir haben ja keinen Sommer. Nein. Also in dem Lied geht es ja um den Sommer und über die Freuden des Sommers, was da als die Lerche und die Tulpe und was da alles blüht und kreucht und fleucht. Und auf einmal bricht bei dem Dichter Paul Gerhardt das Heimweh nach der Ewigkeit durch in diesem Lied. Die Verse, die so am Ende kommen, die man viel zu selten singt, die noch viel wunderbarer und herrlicher sein muss. Da schreibt er, ach, denke ich, bist du hier so schön? Und lässt es uns so lieblich gehen auf dieser armen Erden. Was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und güldenen Schlosse werden? Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein? Wie muss es da wohl klingen, da so viel tausend Seraphim mit unverdrossenem Mund und Stimm ihr Halleluja singen? O wär ich da, o stünd ich schon, ach großer Gott, vor deinem Thron, und trüge meine Palmen. So wollte ich nach der Engelweis erhöhen deines Namenspreis mit 1000 schönen Psalmen. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehe allein und sonst keinem mehr hier und dort ewig dienen. Amen.